Hallo zusammen und herzlich willkommen zu meinem Podcast Die Leichtigkeit der Kunst. Wenn einer eine Reise tut, so kann er was erzählen, formulierte einst der Dichter Matthias Claudius im Jahr 1775. Damals konnten es sich nur sehr wenige Leute erlauben, überhaupt zu reisen. Glücklicherweise leben wir heute in einer Zeit, in der das Reisen in den meisten Regionen als selbstverständlich wahrgenommen wird. Häufig geht es dabei um das schnelle Ankommen am Ziel. Doch wie gehen wir mit den Unabwägbarkeiten, wie zum Beispiel Verspätungen, um? Ärgern wir uns darüber? Verlieren wir über all den Ärger den Gedanken des »Das Weg ist das Ziel« aus unseren reisefreudigen Augen? Auf einer meiner Reisen, um genau zu sein, auf dem Weg zur Aufnahme dieser Folge, habe ich von meinem Sitznachbarn folgendes schönes Zitat annehmen dürfen. Ich bin in einem Alter, da habe ich mehr gestern als morgen. Also fokussiere ich mich auf den heutigen Tag. Robert, ein Amerikaner in Bayern mit italienischen Wurzeln und noch keine 60 Jahre alt. Im gleichen Abteil saßen auch eine sehr gut aussehende und absolute Herzlichkeit ausstrahlende Rothaarige, eine durch und durch humorvolle Mitsiebzigerin, die den Spitznamen Netzwerkengel tragen könnte, der bayerische Amerikaner, der die lustig nachdenklichsten Geschichten aus dem Leben erzählte, und eine Schweizerin, die eigentlich in Indien lebt. Wir fünf haben uns auf Reisen begeben, mit den unterschiedlichsten Zielen und Gedanken. Wir kannten uns nicht, willkürlich und aufgrund von Verspätungen zusammengewürfelt. Für ein paar Stunden haben wir zusammengesessen und festgestellt, wie viele Parallelen unsere vermeintlich absolut unterschiedlichen Leben doch haben und wie schön es ist und wie dankbar wir sind, dass wir genau mit diesem verspäteten Zug die Möglichkeit haben, uns kennenzulernen, auszutauschen und in Zukunft im Kleinen wie im Großen möglicherweise miteinander zu wirken. Oh, ist ein bisschen persönlich. Wir haben schnell festgestellt, dass uns das Interesse an der Kunst und dem Reisen eint und dass wir durchaus persönliche Bezüge ziehen können, zu Menschen, die sich bald nicht mehr an ihr Gestern erinnern können. Wir haben uns stark gefühlt und waren fasziniert davon, was das Reisen durch das Leben an positiven und verbindenden Momenten bietet, wenn man nur hinschaut und zulässt. Wie lässt sich nun also schöner eine Brücke bauen zwischen Reisen, Kunst und Erinnern, als durch diese kleine Anekdote? Es tut mir leid, es ist so viel drin in dieser Geschichte. Wie ihr wisst, ihr lieben Hörenden, liegt mir der Verein Desideria Care und das damit verbundene Engagement von Desiree von Bohlen und Halbach sowie von Michael Schmidt-Ott besonders am Herzen. Und mit dieser Folge erfülle ich mir einen Herzenswunsch. Denn ich darf sowohl Desiree als auch Michael hier begrüßen und bin mehr als gespannt, mehr über die Reisen von Michaels Tour de Art und Desirees Reisen hin zum Erinnern zu erfahren. Bitte erzählt mir von euren Reisen und Wegen.
Ja, liebe Claudia, vielen Dank, dass wir hier sein dürfen und dass wir hier zu dritt sitzen dürfen, weil das ist schon echt einzigartig, finde ich. Und das berührt mich auch sehr. Ich merke auch, dass du gerade sehr berührt bist und das berührt mich wiederum, weil das ganze Thema einfach mir sehr ans Herz geht. Du hast gesagt, das ist eine Herzensangelegenheit von mir, mich um Angehörige von Menschen mit Demenz zu kümmern. Und das ist es wirklich. Und seit fast 10 Jahren hat mich dieses Thema gesucht und gefunden. Es hat mich gesucht, glaube ich. Und ich bin drauf eingestiegen und habe mich mittreiben lassen. Also meine Reise dauert, wenn ich den Begriff übernehmen darf, auch schon 10 Jahre. Und es sind mir wunderbare Geschichten auf dieser Reise passiert und es sind mir wunderbare Menschen auf dieser Reise begegnet. Und zwei sitzen mir hier gegenüber. Und ich bin sehr, sehr dankbar, dass ich euch beide kennenlernen durfte. Und dieses Projekt eint uns jetzt nun seit 1,5 Jahren oder fast 2 Jahren, lieber Michael.
Du wirst uns auch nicht mehr los.
Nee, das fürchte ich auch oder bin auch sehr dankbar darüber. Und es sind 2 tiefe Freundschaften entstanden, das muss ich wirklich sagen.
Vielleicht gehen wir mal zum Kennenlernen. Ich weiß, dein klassisches Intro wäre, bitte stellt euch vor, lieber gegenübersitzender Mensch, mit dem ich das Gespräch führe. Aber ich fand das sehr schön, was du gesagt hast. Also klar, dir auch nochmal von mir herzlichen Dank. Aber ich würde gerne auf dieses Kennenlernen zustande kommen. Wir haben uns ja auch geeinigt, das soll heute mehr ein Gespräch werden. Es ist ja kein klassisches Leichtigkeit der Kunst Freitag-Interview. Freitags gehört die Leichtigkeit der Kunst gehört, gell? Ich würde gerne auf dieses Kennenlernen zu sprechen kommen, Desiree, weil ich meine, unser Kennenlernen ist ja auch nicht so der klassische Weg gewesen.
Nein, dann glaube ich, ist das jetzt mal mein Part, das mal kurz zu erzählen, wie das stattgefunden hat. Ich kam eines Tages nach Hause und es liegt ein wunderbarer Auktionskatalog bei uns zu Hause im Eingang und mein Mann ist Rotarier und hat diesen Katalog bekommen. Und auf dem Titelblatt stand eben Sotheby's, gemeinsam mit Rotary veranstalten eine Charity-Kunstaktion zugunsten eines Hospizvereins in Wien. Und dann habe ich angefangen durchzublättern und habe gedacht, das ist ja Wahnsinn, was da alles an Kunst zusammengetragen wurde, und gehe immer weiter. Und innerlich kam sofort so diese Idee, ja, das hätte ich gerne für die Sideria Care in Deutschland. Wie mache ich das? Wie komme ich an diesen Menschen heran, der das alles verursacht hat?
Und das wäre ganz einfach gewesen. Meine Kontaktdaten standen
im Katalog. Ich weiß, ich war dann so aufgeregt über diese Idee. Dann habe ich ja meine Freundin Nina Buhne von Sotheby's in Frankfurt angerufen. Ich habe gesagt, Nina, sag mir mal, wer ist denn das, der das auf die Beine gestellt hat? Und dann hat sie gesagt, ja, den habe ich gerade kennengelernt. Den kannst du ruhig anrufen, total cooler Typ.
Wobei kennengelernt stimmt ja auch nicht ganz. Wir haben eine Videoführung gemacht. Corona-bedingt konnten wir ja die Ausstellung nicht öffentlich zeigen. Und die Nina und ich bin mit dem Handy durch die Ausstellung gelaufen per Videocall.
Das hat sie mir auch erzählt, dass du auf die Leiter gestiegen bist und das alles aufgenommen hast. Und sie war so begeistert von dieser Art und Weise, wie du die Kunst präsentiert hast. Dann hat sie gesagt, ruf den einfach mal an. Dann saß ich da, hatte die Nummer von ihr und mir gedacht, was mache ich jetzt? Ist das jetzt vermessen, diesen Menschen anzurufen und einfach zu fragen, ja, wie geht denn sowas? Ich wusste gar nicht, was ich eigentlich genau von dir wollte. Ja.
Ich auch nicht.
Und dann habe ich gesagt, okay, ich mache das. Und dieses Telefonat werde ich in meinem Leben nicht bereuen, auf jeden Fall. Und naja, und dann habe ich angerufen und dann war Michael dran. Und dann habe ich also eine halbe Stunde meine Geschichte erzählt. Und dann sagte er auf einmal zu mir, Frau von Bohlen, ich finde Ihr Thema super spannend, aber ich kann gerade nicht weiter mit Ihnen telefonieren. Ich stehe kurz vor einer Auktion, vor der letzten, die ich jetzt hier gerade so mache. Und ich
war, glaube ich, 4 oder 5 Tage vor der Auktion.
Genau. Ich habe einfach keine Zeit, weil Land unter. Dann habe ich gedacht, okay, irgendwie, vielleicht geht's ja weiter. Und dann sagte er mir, ja, in 3 Monaten rufe ich Sie dann an. Da habe ich gedacht, oh, das ist nicht so optimal gelaufen, weil 3 Monate ist schon ganz schön lange. Das hat er wahrscheinlich bis dahin vergessen. Und ich hatte ehrlich gesagt so das Thema auch so mal ein bisschen ad acta gelegt, also aus meinem Kopf heraus. Und wirklich auf den Tag genau nach 3 Monaten kriege ich einen Anruf von Herrn Schmidt-Ott aus Wien. Er würde sich gerne mit mir mal unterhalten.
Du standest auch in meinem Kalender. Ich habe mir eine Notiz in meinen Kalender gemacht, dieses Gespräch. Ich habe das wahnsinnig toll gefunden. Ich weiß auch, ich bin abends nach Hause gegangen und habe da schon gespürt, das war toll. Du hast mich wahnsinnig fasziniert mit deiner Begeisterung für deinen Verein und was ihr da tut. Und ich habe am Abend schon irgendwie so gemerkt, mit der werde ich mal zusammenarbeiten. War so mein Gedanke. Und ich weiß, ich habe dann diese Notiz gemacht und habe dich einfach 3 Monate später angerufen. Und dann haben wir uns zusammengesetzt.
Ja, und das Beste war ja eigentlich noch, wo ich gesagt habe, ja, dann komme ich zu Ihnen nach Wien. Dann sagt er, nein, ich komme zu Ihnen nach München. Dann habe ich gesagt, wie cool ist das denn? Ja, ich will was von ihm und er kommt auch noch nach München. Gesagt, getan, warst du, glaube ich, ein paar Tage später in München oder so. Kannst du mich ja genau erinnern. Nur an das Gespräch kann ich mir sehr gut erinnern.
6 Stunden. Wir haben 6 Stunden in deinem Büro gesessen. Und
du bist raus, aus der Tür raus und hast gesagt, das machen wir.
Ja. Ohne nachzudenken.
Ein bisschen nachgedacht hast du schon, glaube ich.
Ja, absolut. Ja.
Und hinter den Kulissen kann ich mich auch noch erinnern, als du dann angerufen hast und Claudia, ich glaube, dass möglicherweise ein neues Projekt mit einer ganz, ganz tollen Frau und einem ganz, ganz tollen Verein demnächst anlaufen wird. Und dann meinte ich, ja, wer ist das denn? Nein, da kann ich noch nicht drüber sprechen, aber es wird großartig werden.
Ja, immer erst, wenn die Dinge richtig sind, da muss man auch ein bisschen Geduld haben.
Und dann habt ihr euch kennengelernt, 6 Stunden miteinander gequatscht und gesagt, das ist es. Ja, Diese Reise gehen wir jetzt weiter.
Die Desiree im Endeffekt genauso positiv verrückt ist wie ich. Die brennt. Ja, aber das ist ja genau das, was mich so bis heute so begeistert und fasziniert an dir. Dieses Brennen für das Thema, über das alle schweigen. Und am liebsten den Schleier des Schweigens auch werfen würden, was auch sehr passend ist zu dieser schrecklichen Krankheit. Aber die Leute reden ja nicht drüber. Und du versuchst das so aufzubrechen, du versuchst den Leuten nahezubringen, du gehst damit raus, du gehst an die Öffentlichkeit. Und ich habe das ja jetzt sehr bewusst bei der Thematik jetzt auch auf meiner Tour erlebt, wie viele Leute davon betroffen sind. Hm. Und wenn du sie dann mal ansprichst, dann kommt ja auch was. Aber dieses sich Hilfe holen, das mal überhaupt zu verbalisieren, ist ja schon der erste große Schritt.
Das dieses Eingestehen, dass es da ist. Ja. Das ist unser großes Thema, ja. Wie fängt man an?
Die Auktion, über die wir uns kennengelernt haben, war damals für ein Hospiz in Wien. Nun widmest du deine ganze Kraft der Demenz. Du arbeitest dafür, dass viele Menschen eben in Erinnerung bleiben, obwohl sie langsam vergessen. Warum ist dir das wichtig? Warum die Demenz?
Ich hatte vorher den Tod. Ja, Hospiz ist tot. Ja, das war mein Thema. Und genau da ging es für mich auch darum, ich habe das mal sehr deutlich gesagt, ich habe den Tod auf den Tisch gebracht. Ich saß bei einem Abendessen mit 10 Leuten zusammen und wir haben noch die Tage darüber gesprochen, Claudia, über vernünftige und ernsthafte Gespräche, auch unter Freunden oder Menschen. Ich habe gesagt, so, jetzt reden wir doch mal über das Sterben. So, was passiert? Schweigen. Ja, eigentlich ist damit für viele Leute auch der Abend gegessen, so ungefähr. Aber auf einmal, wenn du sowas wie ein Hospiz ansprichst, oder jetzt eben auch bei der Demenz, da kommt ja was. Weil dann sagt er, ja, das habe ich ja bei meiner Tante erlebt. Meine Tante ist im Hospiz. Oder, ja, meine Mutter hat Demenz. Ich habe das jetzt bei einer Künstlerin erlebt, wo ich das überhaupt nicht wusste, die ich besucht habe in ihrem Atelier. Und natürlich frage ich dann auch so, warum unterstützen Sie uns? Dann sagt sie zu mir, meine Mutter hat Frontallappendemenz gehabt. Das ist das Schrecklichste, was passieren kann. Es war so grauenhaft, das ansehen zu müssen. Wenn du nochmal was da brauchst, komm zu mir. Und man hat gemerkt, wie befreiend das für die war, darüber reden zu dürfen. Es hat eben mit dem Tod angefangen und auch Demenz ist ja final.
Ja.
Das ist eine, du stirbst an dieser schrecklichen Krankheit.
Ja, und das, was die Angehörigen eigentlich dann so schwer belastet, ist einfach auch diese permanente Trauer, ein Trauervorgang ist das ist und das gern über 10, 15 Jahre dauern, also sich von einem geliebten Menschen verabschieden zu müssen und das mit anschauen zu müssen, wie dieser Mensch immer weniger wird und auch geistig immer weniger seine Verfassung stabil halten kann und dass einfach dieser Mensch sich nicht körperlich auflöst, sondern einfach geistig auflöst und dass der Gesprächspartner verloren geht. Ich habe eine Klientin, die sagt, ich habe meinen Mann zu Hause sitzen, aber es ist einfach kein Gespräch mehr möglich. Ich bin so einsam in dieser Beziehung. Und das ist das, was viele Menschen gar nicht so im Kopf haben, wenn sie Demenz hören. Das sind so viele Aspekte. Das würde jetzt, glaube ich, hier ein Stunden-Podcast.
Doch, erzähl gerne mal. Wie geht dir vor?
Und wir würden uns wünschen, dass die Menschen früh zu uns kommen, damit wir mit denen gemeinsam Wege entwickeln können. Also ich bin systemischer Coach und familientherapeutische Beraterin von meiner Ausbildung her. Und wir geben quasi den Familien einen Raum, um über diese Themen zu sprechen, was du gerade gesagt hast, um sich öffnen zu können, um erstmal so den ersten Druck ablassen zu können und sich uns vielleicht anvertrauen zu können mit Themen, die sie nicht ansprechen können, weder in der eigenen Familie noch mit dem Partner oder mit wem auch immer. Freunde wollen das auch nicht immer hören. Also wir sind ein neutraler Raum, sagen wir immer. Und die Menschen können zu uns kommen, um ihre Themen bei uns zu lassen. Und wir aber versuchen, gemeinsam mit ihnen Perspektiven zu erarbeiten, damit ein Leben mit Demenz gelingen kann. Also wir versuchen, die Menschen in eine Art Selbstfürsorge zu bringen. Weil wenn man das Thema Demenz hat, dann denkt sofort jeder an den Erkrankten, aber die wenigsten denken an die Angehörigen, die eigentlich extrem viel in dieser Situation, ich sag mal, wuppen müssen. Ja, die müssen stark sein, die müssen Verantwortung übernehmen. Es gehen Rollenveränderungen einher. Also das ist ein Wahnsinnsthema, was auf diese Menschen dazukommt.
Du hast ja auch mal gesagt, auf jeden Demenzerkrankten kommen 3 pflegende Personen.
Ja.
So, und bei der offiziellen Zahl in Deutschland, 1,8 Millionen, wenn ich richtig liege, wahrscheinlich liegt die Dunkelziffer 3-mal so hoch.
Ja, weil nicht jeder eine Diagnose sich holt oder holen will.
Ja, gibt man ja auch ungern zu.
Ja, ist auch keine schöne Diagnose. Haben.
Also da sind wir ja schon allein in Deutschland bei 6 Millionen plus.
Und Tendenz leider immer noch steigend, weil wir sind ein Altern der Gesellschaft und das heißt, die Möglichkeit an einer Demenz zu erkranken steigt mit dem Alter, aber es gibt eben auch erschreckenderweise sehr viel Jungerkrankte. Ich werde oft gefragt, warum ist das auf einmal so? Also ich glaube einfach, die Diagnostik ist sehr viel weiter vorangeschritten. Also das heißt, man kann Demenzdiagnosen sehr viel früher erkennen, als man das früher gemacht hat. Früher waren die Menschen dann depressiv oder wurden in psychiatrischen Anstalten untergebracht, weil man nicht wusste, was haben die denn, ja? Und heutzutage ist es sehr viel besser abzuklären, was ist es denn nun?
Du hast den Verein 2017 zusammen mit Anja Kelin gegründet. 6 Jahre sind seitdem vergangen, fast 7. Gibt es Menschen, die ihr über diesen gesamten Zeitraum begleitet?
Ich habe eine Klientin tatsächlich, die ist relativ von Anfang an bis jetzt bei mir und sie kommt auch morgen wieder zu mir. Also das heißt, wir begleiten sie nicht in einer kurzen Stoßphase, sondern sie kommen über Jahre vielleicht oder über Monate zu uns. Und immer wenn wieder ein neuer Schritt in der Erkrankung vorangeschritten ist, dann sind sie wieder bei uns, wenn etwas wieder nicht funktioniert. Also wir wollen sie aber auch nicht so sehr an uns binden, weil es ist ja wichtig, dass sie alleine mit ihren Themen umgehen können.
Mal angenommen, ein pinker Engel würde angeflattert kommen und würde dir 500.000 Euro mindestens nicht zusagen, aber versuchen möglich zu machen, euch zu geben. Was würdest du damit machen wollen?
Eine Reise.
Ja, wir möchten gemeinsam mit unseren Angehörigen eine Reise unternehmen. Und zwar möchten wir eigentlich eine Online-Community aufbauen, weil wir aus Erfahrung wissen, wie wichtig ist, dass die Menschen sich untereinander austauschen, dass sie in die Gespräche kommen. Wir haben zum Beispiel die Gruppe der Young Carers, das sind junge Pflegende zwischen 15 und 25, und für die ist es so wichtig, dass sie Gleichaltrige finden, die das gleiche Thema zu Hause haben, weil in der eigenen Gruppe können sie das nicht klären oder können nicht darüber sprechen, weil kein 15-Jähriger, der kein erkranktes Elternteil zu Hause hat, interessiert sich für ein Thema Demenz, ja, und das heißt, sie sind oft sehr, sehr alleingelassen mit ihren ganzen Sorgen. Das wäre so ein Teil der Community, von der wir uns wünschen, dass sie immer, immer größer wird, und natürlich auch andere. Also wir wollen eine große Online-Community aufbauen, und dazu brauche ich Manpower bei mir.
Der Bedarf ist ja auch nicht nur in München,
nein,
wo der Verein sitzt, sondern ihr habt ja aus Österreich, der Schweiz, Deutschland, ihr habt ja die Klienten und Klientinnen von überall her.
Genau.
Ja, weil das weder hört die Krankheit an einer Grenze auf, noch ist sie jetzt nur auf München bezogen. Ja, weil
richtig.
Und gerade die junge Gruppe, die du da jetzt geschildert hast, die kommen ja von überall her.
Ja, und es ist schön, sie zu verbinden und sie zu vernetzen und ihnen auch Wissen mitzugeben und mit ihnen zu arbeiten, damit die einfach in ihrer Situation gestärkt werden.
Und mal angenommen, zusätzlich zu diesem pinken Engel würden sich auch noch die Rotarier-Gesellen und Sotheby's-Gesellen. Was stellen wir dann auf die Beine, Michael?
Das ist eine gute Frage. Wir stellen etwas auf die Beine, was jetzt anderthalb Jahre Arbeit gekostet hat. Wir haben 200 Künstlerinnen und Künstler aus 53 Nationen, die alle kostenlos und freiwillig ihre Werke gespendet haben, die wir dann Ende September im Palais Oppenheim in Köln bei Sotheby's ausstellen werden und Anfang Oktober dort versteigern werden. Und versteigern heißt nicht, dass man da auch nur vor Ort sein muss, sondern das können die Leute, egal wo sie sind, machen. Wir streamen die Auktion. Man kann telefonisch mitsteigern, man kann online mitsteigern über WhatsApp, man kann vorher Gebote abgeben, sich das auch vorher anschauen. Diese Ausstellung ist ja auch so ein Querschnitt durch die zeitgenössische Kunst, die wir momentan haben. Also es ist das weltweit internationalste Charity-Auktionsprojekt überhaupt, weil wir halt wirklich von Australien bis Simbabwe, also von A bis Z, Künstlerinnen und Künstler zeigen werden.
So, und mal angenommen, ich hätte noch nie an einer Auktion teilgenommen. Was muss ich denn wissen? Google ich jetzt im Internet, so wie die Siri Michael Schmidt.
Genau. Na, du rufst einfach auch
an so einen Katalog.
Du rufst einfach auch jemanden bei Sotheby's an. Der Katalog ist dann auch online und den kann man sich anschauen auf desideria.org/benefizauktion oder für die englischen Hörer /charityauction. Und da kann man den Katalog finden. Und wir haben eine Anleitung gemacht, weil es gibt eine Step-by-Step-Erklärung, wie nehme ich an einer Auktion teil. Du kennst doch diese Bücher Internet für Dummies. Im Endeffekt haben wir auf einer Seite erklärt, Auktion für Dummies. Weil ganz viele Leute, ich habe auch früher noch nie an einer Auktion teilgenommen, aber irgendwann geht man da mal hin und das kann man mit ganz wenigen Schritten machen. Und bei uns ist das ganz einfach, man meldet sich an, registriert sich einfach und dann kann man die verschiedenen Optionen wählen. Ob man nach Köln kommen will, ob man zu Hause sitzen will, ob man in Portugal am Strand sitzt oder im Büro oder wo auch immer, auch die Zeitzonen sind wurscht. Du kannst online teilnehmen, wir streamen das und dann kannst du telefonisch oder eben über WhatsApp einfach mitmachen. Du kannst auch einfach ein Gebot hinschicken und das muss man auch mal erklären. Ein Gebot hinzuschicken heißt, dass ich bereit bin, Maximalsumme für ein Werk auszugeben. Das heißt aber nicht, dass ich das dafür bezahlen muss, weil wenn jemand nicht höher bietet, dann kriege ich das ja auch unterhalb dieses Preises. Die Leute glauben immer, da muss ich diesen Preis zahlen. Nein, das stimmt gar nicht. Also es ist eine Auktion, da bietet man. Wir haben ein Startgebot, damit fängt's an. Das muss man mindestens bieten und darauf wird aufgebaut. Und dann kannst du für natürlich viel, viel weniger Geld als in den Galerien oder wo immer man die Kunst sonst kaufen kann, bei uns Werke erwerben und damit was Gutes tun, indem du Desideria unterstützt.
Lässt du schon den Blick ins Nähkästchen zu und verrätst ein paar Positionen?
Ey, das ist jetzt bei 200 natürlich wahnsinnig schwierig. Ich fange mal an mit der jüngsten Position. Ich hoffe, ich habe es ganz richtig im Kopf. Die ist 28 Jahre alt. Die älteste Position ist 82 Jahre alt, kommt aus den USA. Das war auch einer der besondereren Besuche, die ich hatte. Ich bin nicht in die USA gereist. Ich bin nur durch 13 Länder in Europa gefahren für das Projekt. Aber USA habe ich dann nicht noch machen können. Versuche aber die Künstlerinnen und Künstler, die ich nicht persönlich besuchen oder treffen kann, dann über Videocalls zu treffen. Und mit diesem Künstler in New York habe ich eine 3-stündige Führung mit seinem iPad durch sein Atelier gemacht. Er hat mir seine ganzen Arbeiten erklärt, seine Arbeitsweisen. Und irgendwann habe ich gesagt, sagen Sie mal, tun Ihnen jetzt nicht die Arme weh? Weil ich meine, Sie tragen jetzt seit 2 Stunden Ihr iPad daher. 82. Und sagt zu mir, ich bin doch Bildhauer. Das ist überhaupt kein Problem. Das ist ja kein Training. Und das ist es, was es natürlich auch so bereichernd und so erfüllend macht, zu erfahren, wie arbeitet der, warum arbeitet der, was sagt die Arbeit aus? Und das ist auch das, was wir dann in dieser Ausstellung in Köln wiedergeben wollen. Und du wirst das erleben, Claudia, wenn du da hinkommst, kriegst du eine Führung von mir. Und alle anderen, die da hinkommen, können auch eine Führung bekommen. Ich bin die ganze Zeit da und führe die Leute durch, weil die stehen da vor einer Vielzahl von über 200 Werken. Und sind dann manchmal natürlich auch erstmal überfordert. Es geht ja auch darum, das weitergeben zu können. Dann stehen die Leute vor einer Arbeit von, ich bleibe jetzt bei dem amerikanischen Künstler Bruce M. Sherman, sagen zu mir, wer ist denn das? Was macht denn der? Was soll denn diese Skulptur, die ich dann von ihm habe, ein Auge und ein Mund, sehr surreal, auf einem Stein gesteckt, mit einem Stecken, was soll denn das sein? Und wenn ich dann da stehe und sage, naja, ich glaube, der lebt in den USA, dann ist das ja ein bisschen wenig. Ich muss ja den Leuten das auch weitergeben. Und da geht's gar nicht primär darum, das Werk an sich zu erklären, sondern ich versuche eigentlich immer ein Bild der Person zu zeichnen, die das gemacht hat. Und das muss den Leuten ja auch nahe bringen. Und weiters ist ja auch ein bisschen das Vermitteln, was dazu gehört und Verständnis zu geben. Und diese Auktion bietet dir so einen Querschnitt, also wirklich von Australien über Japan, Marokko, Venezuela bis Zimbabwe, ist so viel dabei, was du so in dieser Vielfalt auch sonst gehäuft nicht sehen kannst. Dass man den Leuten sagt, geht's hin, und wir freuen uns über jeden, der da hinkommt. Das ist übrigens kostenlos, kostet keinen Eintritt. Ja. Das ist also ein kostenloses Museums auf Zeit. Ja, aber es ist doch schön, wenn die Leute auch die Chance nutzen, da hinzugehen und sagen, so. Und ich weiß schon, die Claudia wird mit ihren Kindern kommen, und ich freue mich riesig darauf, wenn diese 4-köpfige Familie da steht und hinterher sagt, diese Arbeiten oder 6, 7 gefallen uns. Und ich gehe davon aus, jedem von euch oder deiner Familie wird was anderes gefallen.
Ja, da gehe ich auch von aus.
Und, ja, aber das ist ja auch ja, genau das Schöne. Mhm. Ja. Also ich glaube, diese Reise, Tour der Art, habe ich das mal irgendwann getauft. Ja, ich bin am Montag, glaube ich, bei Tag 75 dieser Tour und habe dann, ich weiß nicht, 130, 140 Ateliers besucht, um eben mit den Künstlerinnen und Künstlern auch zu sprechen. Nicht nur über die Kunst, sondern auch über die Verbindung zur Demenz, die dann immer wieder auftaucht. Also diese Reise ist, also ich bin ja auch ein Teil von euch, wenn ich da unterwegs bin und spreche über euer Thema und bring das auch da nochmal hin. Und durch die Verbindung natürlich zu Rotary sage ich auch, was Rotary macht, wer wir sind. Und das ist schon wichtig, den Leuten das auch weitergeben zu können.
Michael hat eben was ganz Schönes gesagt. Es geht immer darum, auch den Gedanken an die Person zu vermitteln. Das ist doch eigentlich auch Teil eurer Arbeit.
Richtig, das ist eigentlich unser zweites Standbein, und zwar ein ganz wichtiges Standbein, weil ohne dass man in die Gesellschaft rausgeht und über dieses Thema redet. Ich sage immer, reden hilft, weil wenn wir nicht über diese Themen reden, dann wird sich nie irgendetwas verändern. Und so ist es eigentlich meine Hauptaufgabe, rauszugehen, darüber reden. Und da hilft vielleicht der Name auch, der so manche Türen öffnet, damit man da wirken kann. Und ich sehe das mittlerweile sehr, sehr positiv. Ich benutze mittlerweile den Namen richtig, um in der Gesellschaft genau darauf aufmerksam zu machen.
Und deine bodenständige Art.
Danke, das sagst du jetzt. Nein, aber ich glaube, die trägt mich einfach durch mein Leben. Und egal, wie erfolgreich ich bin oder werde, ist immer die Frage, was ist das? Früher habe ich gesagt, ich will Karriere machen. Ja. Und dann habe ich mir überlegt, was heißt das eigentlich? Was heißt das eigentlich, Karriere machen? Und ich glaube, ich spüre momentan so ein bisschen was wie Karriere machen auf meine ganz eigene Art und Weise. Und die Menschen, die mich auf dem Weg da begleiten, sind so, so wichtig, so wie ihr beiden, damit das auch gelingt. Weil für mich ist Karriere jetzt nicht, ich habe ein Ziel erreicht, sondern das ist der Weg dahin. Das ist wieder so wie du mit deiner Reise im Zug. Es ist eigentlich der Weg. Und wenn es Umwege gibt, und die gibt es immer wieder, weil es gibt nicht nur Ja's auf diesem Weg, sondern auch viele Neins. Aber ich habe so gelernt in meinem Leben, jedes Nein lässt dich letztendlich kreativer werden, weil du sagst, okay.
Und zu einem besseren Ja.
Genau, vielleicht. Mhm. Und ein Nein nehme ich immer sehr gerne an, weil es ist ein Signal für mich. Es bedeutet für mich ein Umdenken oder ein Andersdenken oder nochmal nachdenken. Und das führt oft zu einem anderen Ziel, aber auch zu einem Ziel.
Eine sinnhafte Karriere, die du da eingeschlagen hast.
Ja, es war so erstmal nicht so wirklich geplant von mir. Es kam in mein Leben und jetzt ist es da und jetzt genieße ich es. Ja, und
ich weiß das noch bei unserem ersten Treffen. Du hattest bronzefarbene Birkenstocks an und so ein bisschen so ein Hippie-Walle-Kleidchen. Und ich weiß, ich stand da und dachte mir, die ist gut. Die ist gut. Mit der, das könnte was werden.
Ich werde ganz häufig gefragt, Claudia, Jetzt sag mal, wo ist denn die Verbindung von Kunst und Demenz? Ich reiche die Frage einfach weiter.
Gibt es. Also ich kann ein Beispiel schildern von auch einer Künstlerin, die wir in unserem Projekt haben und in unserer Auktion, deren Ex-Frau an Frontallappendemenz leidet, was, wie ich mittlerweile lernen durfte, somit die schrecklichste und am schnellsten fortschreitende Form der Demenz ist. Wenn ich, du darfst mich korrigieren, Desiree, aber ich glaube...
Ich lasse dich jetzt erstmal weiterreden.
Ja. Und diese Ex-Frau ist auch künstlerisch tätig und die hat das jetzt seit, glaube ich, 10, 12 Jahren. Und die begleiten deren künstlerisches Schaffen in einer Dokumentation, gibt es auch eine Webseite zu, seit diese Krankheit diagnostiziert ist, und stellen die Arbeiten gegenüber. Und man merkt auf einmal, wie sich ihr Stil auch völlig verändert hat. Wie sie ganz anders auf einmal arbeitet. Und die drückt ja immer noch was aus und versucht, das zu machen. Dass die überhaupt noch arbeiten kann, finde ich sowieso bewundernswert. Aber es funktioniert anscheinend noch. Also da muss ja auch irgendwas.
Also man sagt ja auch, wenn ich dich an dieser Stelle kurz unterbrechen darf, dass einfach Emotionen nicht dement werden, ja. Und das könnte ich mir bei der Künstlerin sehr gut vorstellen, dass das, was wirklich tief in ihr drinnen ist, durch diese Demenz jetzt irgendwie es darf nach außen kommen und das kann sie ausdrücken in ihrer Kunst. Und das finde ich ganz faszinierend.
Kunst ist doch auch Emotion. Wir haben da vorhin heute in der Früh noch drüber gesprochen, Claudia und ich. Dieses Spüren, was passiert, wenn ich ein Bild betrachte. Ja, und ich meine, wir müssen uns ja auch sehr, sehr glücklich schätzen, dass du uns da begleitest, Claudia. Ja, das darf man ja auch nicht außen vor lassen. Ich meine, seit anderthalb Jahren.
Jetzt hier nicht die Rollen vertauschen.
Machen wir gerne.
Das ist die schon mal passiert.
Der Podcast heißt jetzt Michael Schmidt-Ott spricht. Klingt irgendwie nicht so richtig schön. Aber das ist ja auch, ich meine, du hast jetzt seit anderthalb Jahren immer wieder Künstlerinnen und Künstlern dieses Projekts besucht und mit denen Gespräche geführt und über deren Schaffen gesprochen und dich mit denen auseinandergesetzt. Und ich glaube, dass die Emotionen da eine ganz, ganz, ganz große Rolle spielen. Das wollen wir auch erreichen, dass die Leute in diese Ausstellung in Köln kommen und da mit einer gewissen Glücklichkeit rausgehen. Aber auch über dieses Thema nachdenken.
Ja,
so, und worum geht's denn hier?
Genau. Und da habe ich mir was einfallen lassen, wenn ich das hier kurz sagen darf, weil ich finde, das total wichtig ist. Das ist eine Ergänzung zu diesem Auktionskatalog. Ich habe mir überlegt, ja, ein Auktionskatalog ist schön und gut, aber eigentlich, und das ist ja meine Aufgabe, in die Gesellschaft zu wirken. Und da habe ich mir gedacht, wie könnten wir das jetzt miteinander verbinden, damit wir die Chance nutzen können, wenn wir jetzt so viele Menschen ansprechen auf diese Auktion hin. Was könnte da eine Ergänzung sein? Und dann habe ich mir überlegt, warum mache ich nicht ein Demenzmagazin zusätzlich zum Katalog? Und ich möchte, dass die Menschen, die jetzt sich für die Bilder interessieren, und da sind auch mehrere Künstler dabei, die selber, wie du gesagt hast, auch an Demenz erkrankt sind oder auch zumindest ein Thema haben mit der Demenz, denen gebe ich eine Stimme in diesem Magazin. Und wir haben sehr viele schöne Beiträge rund um das Thema Demenz, um Pflege, um... Ja, meine Vorstandskollegin Anja Kehlin, die wurde schon erwähnt, die ist auch selbst Tochter einer Mutter mit Alzheimer. Sie schreibt einen Artikel, dann gibt's eine Sarah Straub, die ist Neuropsychologin und Künstlerin. Sie singt und ist eine wunderbare Frau, die ist eben auch dabei, und ein Professor Kronemeyer. Und eben 4 Künstler aus der Auktion haben auch einen Beitrag geschrieben. Und darauf bin ich extrem stolz, dass wir das jetzt miteinander kombinieren können, damit die Menschen einfach noch, sag ich mal, einen Mehrwert haben. Sie kriegen schöne Kunst, aber sie kriegen auch ein Thema präsentiert auf eine sehr niederschwellige Art und Weise, so sich mal zu informieren, wie geht's den Menschen mit dieser Erkrankung, mit Menschen, und die ihre Geschichten erzählen.
Das wird es wahrscheinlich auch online dann geben,
das Magazin,
aber wir
drucken es online und wir drucken es
auch. Und in Köln, das liegt dann da aus, darfst vorbeikommen, nimmst dir eins mit, kannst auch 2 mitnehmen. Darfst du einen Katalog mitnehmen
und dir die
auch
Kunst
2 angucken?
Ja, na. Das ist immer ein bisschen geizig, oder?
Naja, wir haben ja nur 5000 Stück, die wir produzieren. Da müssen wir ein bisschen haushalten mit. Aber ich glaube, das ist genau der Punkt. Wir kombinieren hier, und jetzt sitzen wir hier zu dritt am Tisch, jeder aus einem ganz anderen Bereich kommend und seiend, und trotzdem haben wir zusammengefunden. Also in Wien sagt man immer so schön, du hast das vorhin in mir auch gesagt, beim Reden kommen die Leute zusammen. Mhm. Und so ist das ja jetzt auch hier, und deswegen ist das auch so schön, hier ein Gespräch führen zu können und kein klassisches Interview zu haben. Und diese Verbindung, die wir aber miteinander haben, das eint uns ja alle irgendwo dann wieder und bringt uns da zusammen, und diesem Thema die Stimme zu geben. Dass wir durch Claudia machen dürfen, was wir durch dich machen dürfen, was wir auch durch, was ich da tue, machen dürfen und können.
Ja, und Claudia ist ja in mein Leben gekommen über dich, lieber Michael. Du hast mir gesagt, da gibt es eine nette junge Dame, die müsste ich unbedingt kennenlernen. Und dann habe ich gedacht, naja. Und dann hast du gesagt, die macht einen Podcast über die Leichtigkeit der Kunst. Und ich dachte, ja, was hat denn das jetzt mit mir zu tun? Ja, ich war große Fragezeichen erstmal. Und dann, liebe Claudia, haben wir telefoniert. Ich werde es nie vergessen. Es war zu Corona-Zeiten.
Ja, wir hatten beide Corona.
Irgendwie, ja, du hast gejammert, war irgendwie, dir ging es nicht so gut, mir ging es irgendwie auch nicht gut. Aber ich saß, ich werde es nie vergessen, auf meinem Sofa, glaube ich, fast 2 Stunden bei einem Erstgespräch mit einer völlig wildfremden Frau.
Und kann mit der Frau Linzel passieren, ja, dass man mal länger als 5 Minuten telefoniert.
Kenne ich. Mit dir auch, lieber Michael. Nein, auf jeden Fall nochmal zurück zu dir, liebe Claudia. Das Gespräch werde ich auch nicht vergessen, ja, weil ich dachte, was ist das denn jetzt? Jetzt rede ich mit einer wildfremden Frau und wir waren uns sofort nahe. Ich glaube, nach den ersten 2 Sätzen haben wir uns überlegt, ja, das irgendwie funktioniert das. Und wir telefonieren ja wirklich viel und reden ja nicht nur über die Kunst, sondern über alle Themen, die uns so bewegen.
Ja, ich habe auch das Gefühl, dass es immer so eine, ich finde das Wort Co-Kreation oder Co-Kreativität so toll. Die eine oder Michael, ne, einer hat eine Idee und dann wird das aufgeschnappt und von allen Seiten durchleuchtet. Dann kommt noch wieder was on top und dazu und auf einmal kommt was ganz Tolles Neues heraus.
Und das ist ja auch gegenseitig sich inspirieren und anregen und auch mal motivieren. Ich meine, alles, was wir da tun, hat ja auch mit einer gewissen Anstrengung zu tun. Allerdings. Und dann ist es mal ganz schön, wenn da jemand steht und sagt, weiter oder mach doch mal so oder denk doch mal darüber nach. Oder dir, liebe Claudia, versuche ich ja auch immer wieder den ein oder anderen Künstler oder die ein oder andere Künstlerin zu vermitteln für ein spannendes Gespräch. Einfach, weil ich glaube, ihr passt zusammen. Red mal mit dem oder der, weil die einfach was zu erzählen haben. Und du gibst ja den Leuten auch eine Stimme. Und das ist in der Kunst auch ganz, ganz wichtig. Manche möchten nur über das Bild an der Wand kommunizieren. Aber es gibt ja auch die, und das zeigst du nun seit was, 150 plus Folgen?
Ich glaube, dass es sogar schon über 180
Wahnsinn.
Sind.
Zeigst du ja bei 180 Folgen, zeigst du den Leuten ja, was es da alles gibt und wen es da alles gibt und dass man auch darüber reden kann.
Ja, ich mag das sehr, dass man diese Synergien nutzen kann, die sich immer wieder auftun und dass man, ja, wie wenn man eben in einem verspäteten Zug sitzt, sieht, das ist jetzt eigentlich gar nicht so schlimm, was hier passiert, sondern man lernt auf einmal Menschen kennen, die auch wieder gute Ideen haben, wo es Parallelen gibt, was man mitnehmen kann. Und das ist ja auch irgendwie das, was, ich glaube, unsere Freundschaft auszeichnet, dass man immer wieder einen Perspektivwechsel bekommt und wieder einen neuen Input bekommt. Und durch diese unterschiedlichen Leben, die wir führen in unterschiedlichen Teilen des deutschsprachigen Raumes, das nicht als Hemmnis sehen, sondern als absoluten Gewinn. Und ich hoffe so, dass man das auch nach außen transportieren kann und damit vielen anderen auch Mut machen kann.
Das Think-Pink funktioniert ganz gut, glaube ich, zwischen uns.
Ja. Think Pink. Ja. Weißt du was? Jetzt muss ich ein bisschen aus meinem Privatleben erzählen. Ja, als ich 40 Jahre alt geworden bin, habe ich eine Party gemacht und das Thema war Think Pink. Da hättest du so wunderbar reingepasst, lieber Michael. Da kannten wir uns aber leider noch nicht.
Mach nochmal.
Ja, wir machen Revival. Das vielleicht also nochmal, genau.
Dann, ein Revival. Dann in 3 Jahren zum 45er.
Genau, dann ist das wieder fällig.
Da holen wir das nach. Da erscheine ich dann im pinken Anzug.
Aber du hast vorhin, wenn ich das kurz sagen darf, geht ein bisschen weg von der Auktion, aber hat auch was mit Kunst und Perspektive und einen neuen Blickwinkel einnehmen. Das ist ja doch das, was wir mit unseren Klienten versuchen hinzubekommen, einen neuen Blickwinkel. Also nicht nur, ich sage immer, nicht nur das Drama in der Erkrankung zu sehen, sondern einfach auch zu sehen, es gibt schöne Momente. Es ist für manche schwierig, schöne Dinge zu sehen, wenn sie so behaftet sind mit ihren Problemen. Ja? Und wir versuchen das mit ihnen gemeinsam zu arbeiten. Und wir haben auf diesem Weg hin einen Fotowettbewerb ins Leben gerufen. Da geht es darum, Menschen zu motivieren, Fotografen, sei es Hobby, Amateure, Nachwuchsfotografen, egal wer, sich diesem Thema Demenz zu widmen und Fotos zu machen. Und wir haben sehr, sehr berührende Fotos aus unserem ersten Fotowettbewerb gewinnen können. Und jetzt im Juli dürfen wir dank einer großartigen Stiftung den zweiten Wettbewerb ausschreiben. Und hoffe natürlich, ich weiß nicht, wer hier zuhört und wer das Thema Demenz bei sich zu Hause hat. Ich würde mich freuen über jede Einsendung, die kommt, die das Thema von einer anderen Seite sieht. Einfach auch mal schöne Momente darstellen kann, die Kamera in die Hand nehmen kann. Weil die Kamera kann ein sehr verbindendes Glied sein in einer Betreuung eines Menschen mit Demenz. Und oft fühlen sie sich sehr geehrt, wenn sie fotografiert werden. Also weniger die Scheu ist da, sondern eher so, ich bin wichtig, ja, und ich bin noch Teil dieses Lebens und das wollen wir vermitteln, die Kamera in die Hand nehmen.
Dazu erzähle ich dir jetzt eine persönliche Geschichte, die du auch noch nicht weißt. Ich war vor 2 Wochen in London für das Projekt und habe ein Atelier da besucht und begleite ja diese Tour auch über Instagram, Social Media und so weiter und bekam eine Nachricht von einem Fotografen aus Düsseldorf. Er sagte, ich habe gelesen, was sie da meint. Ich finde das total toll. Ich habe selber auch Berührung mit dem Thema Demenz und erzählen Sie mal, was Sie da so machen. Und da ich ja sehr viel im Auto sitze, wenn ich da durch meine Tour gehe und unterwegs bin, habe ich gesagt, naja, schreiben ist jetzt ein bisschen schwierig, schicken Sie mir doch mal Ihre Nummer, rufen wir uns mal zusammen. Und dann habe ich diesen Herrn angerufen, Künstler in Düsseldorf, Fotograf, und eben genau darüber gesprochen. Und der hat auch Demenz in seiner Familie und hat das auch fotografisch begleitet. Und den habe ich dann auch vom Fotowettbewerb erzählt, der wollte gleich was für die Auktion spenden. Das konnte ich leider nicht mehr annehmen, weil wir mit 200 Künstlerinnen und Künstlern leider geschlossen sind und der Katalog auch schon fertig produziert war. Und mit dem gleich gesagt, so, schauen Sie sich mal den Fotowettbewerb an und deswegen, wir machen sowas ja vielleicht dann nochmal wieder, dass man da, und das ist wieder das, was wir vorhin hatten, dies beim Reden kommen die Leute zusammen. Du bringst das nach außen, du trägst das nach außen. Ich habe das jetzt über einfach ein Instagram-Posting gemacht, wo, glaube ich, Dementia Awareness drin stand oder Demenz als Hashtag. Und so ist der darauf aufmerksam geworden. Meldet sich dann wieder bei mir, lernt dann was über euch kennen, dann hört er auch noch deinen Podcast. So, und dann haben wir drei, die wir hier sitzen, gleich einen Menschen mehr gewonnen und verbinden können. Super. Und ich glaube, das ist das Tolle und Faszinierende dabei, wie man auch die Leute erreichen kann heute.
Wir gehen immer von so positiven Zielen aus. Doch wenn man Angehöriger eines Menschen mit Demenz ist, was ist denn dann das Ziel? Der Tod? Also was ist das Ziel, wenn man in einer sehr, sehr traurigen Situation steckt? Man muss doch offen sein für eine Verspätung, für eine Begegnung, für einen Abweg, Umweg, Irrweg, Hinweg, wie auch immer.
Das musst du aber, glaube ich, auch erstmal lernen. Mhm. Und dafür musst es verbalisieren. Für dich selber. Erstmal selber sagen, so, da ist irgendwas, was ich vielleicht so nicht kenne oder auch nicht einordnen kann. Und das ist, glaube ich, schon der allererste schwere Schritt, sich das einzugestehen.
Die Akzeptanz dessen, was da ist.
Wer will denn sagen, meine Partner, Vater, Mutter, was auch immer, ist krank. Das finden wir alle schon. Aber wenn du das schon mal hast, bist du ja schon mal einen Schritt gegangen. Und das, was du auch immer sagst, suchen Sie sich die Hilfe, sie ist da, aber das ist der nächste schwere Schritt, zu sagen, so, hui, da gehe ich jetzt hin, weil da wird mir geholfen, da kann mir geholfen werden. Und diese Hilfe anzufragen und auch anzunehmen, ist, glaube ich, der nächste schwere Schritt. Also das ist ja schon eine kleine Leiter, die du da erklimmen musst, um erstmal überhaupt dahin zu kommen. Aber dafür seid ihr da und das versuchen wir jetzt auch hier. Also die Leute können bei euch anrufen, eine Mail schreiben, wie auch immer, vorbeikommen. Es ist ja alles möglich. Mhm. Ja.
Spürst du, dass durch die verschiedenen Aktionen, zum Beispiel den Fotowettbewerb oder den Einsatz für die Auktion oder ihr habt ja auch diese wunderbare Veranstaltung Musik im Kopf, die Menschen in ihrer Not durch die Kunst besondere Momente erfahren?
Absolut. Also wenn du jetzt gerade auch die Musik erwähnst, das ist immer so Gänsehautmoment für mich, wenn ich bei diesen Konzerten dabei bin und ich versuche wirklich bei jedem Konzert, was wir hier veranstalten, dabei zu sein, weil ich da einfach so viel an Emotionen und Glücksmomente mitnehmen darf, so als Beobachterin und aber auch als Teilnehmende. Also ich singe da auch immer fleißig mit und so. Das ist eine unglaubliche Energie. Wir hatten ja gestern unser Charity-Golf-Turnier am Tegernsee und da war die Sängerin, die dort aufgetreten ist, die hat auch ein Konzert bei uns gegeben jetzt im Januar. Und das war so das Thema 80s und die Menschen kamen verkleidet an, die waren gut drauf, die haben zu 90% mitgesungen, mitgetanzt, es war eine unglaubliche Stimmung und Musik erreicht Hirnareale, die oft von einer Demenz verschont bleiben und deswegen ist es so wertvoll und so wichtig, die Musik ins Leben zu integrieren. Natürlich, wenn man das immer gewohnt war, wenn man Musik gerne gehabt hat, dann ist das ein ganz tolles Instrument, das Gehirn wieder ein bisschen wach zu machen für den Moment. Es geht ja immer oft nur für Momente, aber die Menschen sind offener, sie können die Texte, die oft keine Wörter mehr rausbringen, können auf einmal die Liedtexte mitsingen ohne Programm. Also das ist dann irgendwo abgespeichert, das wird durch die Musik, wird das wieder aktiviert. Wir sagen immer so, die Musik ist das Tor zur Erinnerung und das ist einfach ein ganz toller Satz und der, wenn man so ein Konzert mal beigewohnt ist, dann weiß man, da spürt man das richtig.
Ja, ich durfte das schon erleben. Der Michael, der wohnt in Wien. Ich komme aus Nordrhein-Westfalen. Könntest du dir vorstellen, dass du dieses Konzept auch mal bundesweit oder vielleicht auch international
anbietest? Ja, das hatten wir. Wir hatten das wirklich vor Corona. Wir haben da schon ein ganzes Konzept schlüsselfertig eigentlich in der Schublade. Und dann kam Corona und dann ist das wirklich absolut abgestürzt. Und wir haben im Moment nicht die Manpower, das auch noch durchzuziehen. Wir haben so viele andere Projekte. Wir machen jetzt ganz viel rund um München und das ist schon mal ganz gut. ja, die Idee ist immer da, größer zu werden, mehr zu werden. Das könnte
dafür
man
sammeln wir Geld.
Ja, richtig.
Dafür bitten wir alle Menschen im September nach Köln zu kommen, sich die Ausstellung anzuschauen und im Oktober für euch zu spenden, indem sie hochwertige, tolle Kunstwerke kaufen, damit ihr diese Manpower weitergeben könnt.
Kaufe Kunst und tu Gutes.
Ja, Kunst kaufen.
Und habe Spaß an der Kunst, sowohl vielleicht auch, wenn du als Angehöriger Betroffener bist, in die Community einzutreten und da zu wirken und andere Menschen kennenzulernen.
Kunst in Kölle. Wie ist denn die da hingekommen? Die Tour
mit dem Auto. Momentan mit dem Auto.
Du, 35.000 Kilometer reisen.
Nein, wir wollen nicht übertreiben. Es sind jetzt, glaube ich, 28 oder so, die ich gefahren bin in 75 Tagen. Die meisten Sachen habe ich selber dahin transportiert. Bei meinen Besuchen in den Ateliers, alles, was größer, schwieriger und weiter weg ist, weil die größte Arbeit kommt aus Australien, 3,04 m x 2,44 m.
Da bist du auch hingereist?
Nicht ganz. Das Schöne war, dass diese Arbeit sich schon in Deutschland befand und daher nur den Weg von Wiesbaden nach Köln finden musste. Die Kooperation mit Sotheby's ist zustande gekommen, weil ich meine vorherigen Projekte mit denen in Österreich auch schon gemacht habe. Und so war es relativ leicht, unter Anführungszeichen, den Kontakt da herzustellen. Und die waren auch völlig begeistert. Die D-Serie hatte ja auch einen Kontakt dahin und so konnten wir das eigentlich ganz gut machen. Die stellen uns ganz großzügigerweise ihr wunderbares Palais Oppenheim zur Verfügung. Da können wir die wunderbaren Werke zeigen, versteigern das mit uns. Dann haben wir das rotarische Netzwerk auch international ausgeschöpft über 2 Länder, 2 Distrikte, 3 Clubs. Und so sind die Sachen dahin gekommen. Eingesammelt habe es alles ich. Und wir hoffen, dass so viele Menschen wie möglich kommen und das anschauen.
Das hoffen wir wirklich. Weil so ein bisschen verrückt muss man schon sein, um das zu machen. Also immer, wenn ich die Geschichte erzähle von dir, Michael, wie die Bilder da überhaupt dahin kommen, dann sagen sie, wie der ist da überall selber hingefahren. Und das kann ja gar nicht wahr sein. Was für ein Wahnsinn. Hey, aber ein positiver Wahnsinn.
Skandinavien in 4 Tagen, ja, ist wahnsinnig aufregend.
Ja, total.
Man sieht mal ein bisschen von deinen
Erzähl doch mal von deiner schönen
abenteuerlichen Kunst.
Begegnung mit dem Zollbeamten in Schweden.
Den Zollbeamten so in Schweden, wunderbar. Okay, Skandinavien. Ja, wobei der in Newcastle war noch viel berührender.
Oder der, ja.
Also ich fahre ja dann nun wirklich mit dem Auto durch die Gegend. Wir hatten ein gesponsertes Auto, was sehr schön war. Da kriegte man auch viel unter. Und bin also unter anderem nach Großbritannien gefahren, hatte erstmal keinen Reisepass, aber das ist eine andere Geschichte. Bin dann trotzdem, danke deutsches Konsulat, Tag später nach Großbritannien gekommen. Und bei der Ausreise in Newcastle, ich wollte mit der Fähre nach Amsterdam fahren, hält mir ein Zollbeamter mich an der Fähre und sagt, ja, was haben Sie da, was machen Sie da? Und sah also Wiener Kennzeichen-Kombi und viele Bilder hinten drin liegen. Und ich mache also den Kofferraum auf und erkläre dem das und erzähle also von der Tour der Art und dass ich vorhatte, durch 13 Länder zu fahren in den nächsten 40 Tagen. Und dann guckte mir an und sagte, ja, wofür machen Sie das? Und habe ich gesagt, das ist eine Organisation, da geht es um die Angehörigen von Demenzerkrankten. Und in dem Moment schießen dem die Tränen in die Augen. Und ich guckte den an, sagt, alles in Ordnung? Und dann sagt er zu mir, naja, mein Vater ist vor 4 Wochen an Demenz gestorben. Und dann habe ich dem einfach ein bisschen erzählt, was ihr da so macht und was eure Organisation tut. Und nach 2 Minuten guckt er mich an und sagt, darf ich Sie umarmen? Und ich meine, ich habe jetzt auf dieser Tour die fantastischsten Menschen getroffen. Ich war in 120, 130, 140 Ateliers mit ganz, ganz tollen Künstlerinnen und Künstlern. Ich möchte auch keinen einzigen dieser Besuche missen oder schmälern, aber dieser Moment war für mich so die pure Gänsehaut, weil ich da einfach nochmal gemerkt habe, was erreicht man da und was kann man da tun. Und der Zollbeamte in Schweden war eher schmunzelnd zu sehen, weil der hat vor mir salutiert.
Oh Gott.
Und hat, ja, naja, ich meine, jetzt gibt's ja nun eine Verbindung zur Royalität in Schweden, die ich natürlich an der Grenze dann auch dezent erwähnt habe. Und naja, deinen Onkel und deine Tante nicht ganz auslassen, diese Rede, tut mir leid.
Macht nichts.
Du nutzt deinen Namen, ich habe ihn auch benutzt. Und daraufhin hat dieser Beamte wirklich salutiert und gesagt, ich wünsche unserer Königin und unserem König viel Erfolg bei diesem Projekt, weil ich meine, deine Tante hat das ja nun auch in Schweden ganz, ganz groß gemacht und was da angeboten wird, ist so toll mit Silvia Husset, was da ist.
Silvia Hemmet, ja.
Hemmet.
Ja, das macht nichts, das ist sehr, sehr,
ja,
mein
sehr Schwedisch ist nicht so gut. Ich finde das fantastisch, finde das ganz, ganz, ganz toll. Ja, und oh Gott, also Claudia, wir machen nochmal eine 3. Folge, da rede ich dann nur über meine Erlebnisse auf der Straße.
Vielleicht sollten wir ganz kurz erwähnen, dass Desiris Tante,
die Königin von Schweden ist, genau. Und die hat eben schon vor mehr als 35 Jahren sich diesem Thema Demenz gewidmet und hat eben eine Stiftung gegründet, die heißt Silvia Hemmet. Und diese Stiftung kümmert sich einfach auch um Demenzerkrankte, um das Umfeld und lässt auch forschen und bildet auch in dem Bereich aus. Und ich habe eben auch meine Demenztrainerausbildung dort machen dürfen. Und ich muss sagen, meine Tante war extremst mutig, derzeit damals vor 35 Jahren zu sagen, das ist bei mir in der Familie. Also meine Ausbilderin hat immer gesagt, die Demenz ist einfach gerecht. Sie macht von nichts und niemandem Halt, egal ob Königin, Bauer, was auch immer, arm, reich, es gibt keinen Unterschied. Und meine Tante ist rausgegangen, hat gesagt, das ist so, ihre Mutter war an Demenz erkrankt und die macht wunderbare Arbeit dort mit ihren Leuten und das ist so, so wichtig. Und ich empfinde es als ein bisschen so ein Familienbusiness, was wir hier aufbauen, wobei mein Fokus ein bisschen anderer ist, aber sie unterstützt mich auch und das Thema eint uns und wir haben ein ganz tolles, ja, ein Gesprächsgebiet, auf dem wir uns begegnen dürfen. Nicht nur als Familie, sondern jetzt einfach auch mit dem Thema Demenz.
In dem Moment, wo man sich um die Angehörigen kümmert, die ja nun gar nicht in Sichtbarkeit sind, ist es eine Erweiterung des Grundgedanken.
Mein Wunsch ist es einfach wirklich, den Angehörigen eine Stimme zu geben. Und ich habe neulich erstmal gesagt, wir hatten einen Tag für Angehörige an der Hochschule für Philosophie in München und das war auch sehr berührend, weil wir eben nicht jetzt irgendwelche Fachleute auf die Bühne geholt haben, die erzählen so, wie es ist und wie es zu sein hat, sondern wir haben die Angehörigen auf die Bühne geholt, die ihre Geschichten erzählt haben und auch das war ein sehr berührender Tag und ich finde es so wichtig, dass die einfach, und ich habe gesagt, wir müssen lauter werden, wir müssen einfach als Organisation lauter werden, jetzt nicht in dem Sinn, wie wir kleben uns auf der Straße fest, sondern einfach, das muss laut werden.
Das werden wir im Herbst tun.
Ja, weil es einfach eine große Not ist und die Menschen leisten so viel und bekommen so wenig Anerkennung, auch finanzielle Anerkennung. Und ich weiß viele Frauen, berufstätige Frauen, die ihren Job aufgeben müssen, weil sie A, eine eigene Familie haben und B, eben noch einen Elternteil pflegen müssen und sie kriegen es nicht hin. Und auch das ist ein Riesenthema. Aber wie Michael schon gesagt hat, wir könnten da noch länger drüber sprechen.
Das machen wir.
Laut in Köln.
Laut in Köln, ja.
In Köln laut werden. Wir werden die Kunst nach außen bringen und den Leuten die Möglichkeit geben, eure fantastische Organisation zu unterstützen. Jeder kann da vorbeikommen und sollte es tun.
Und ich bin so glücklich, dass ich euch bei dieser tollen Reise unterstützen darf.
Wir ebenso.
Und ja, so viel lernen konnte. Ich glaube, dass diese Zusammentreffen eins meiner wichtigsten persönlichen Erlebnisse sind, was sich eben über einen langen Zeitraum und auch noch hoffentlich lange hinziehen wird. Und ich freue mich so sehr, euch zu unterstützen und ihr, liebe Hörende. Ich mache nicht gern Werbung an dieser Stelle, aber wenn es euch irgendwie möglich ist, dann schaut euch einmal den Katalog an, den Auktionskatalog. Vielleicht ist was dabei, was euch richtig, richtig gut gefällt, da bin ich mir sehr, sehr sicher. Und es kommt
bei 165 Euro los.
Und ich garantiere euch, es kommt an der richtigen Stelle an. Und ich bedanke mich bei euch für dieses Gespräch.
Danke dir für die Möglichkeit.